Pro und Contra Blicksport Podcast. Heute mit Steffi Buchli aus gutem Grund. Sie ist nämlich unsere Formel 1 Expertin. Nein, das tun wir dir nicht an, Steffi. Danke, dass du da bist. Du bist da, nämlich weil mein Gespänli, der Emanuel Gysi, wieder mal in der Ferien ist. Wo, sagen wir nicht. Das kann er dann nächste Woche selber sagen. Wir dürfen da nicht in die Intimsphären eingreifen von unserem Leben, Manuel. Aber wir reden heute über die Formel 1, das steht fest, und zwar intensiv. Und wir reden auch über Fußball, ein bisschen über Ski, glaube ich, und über Eishockey. Mhm. Bis grad.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Formel 1, was für ein Wochenende. Also ich glaube sogar die nicht für die Formel 1 sind, sondern gegen die Formel 1, mussten heranschauen und sind erstaunt gewesen, wie spannend so etwas sein kann.
Ich bin nicht einmal gegen die Formel 1, ich bin mehr so ein bisschen indifferent. Die ist einfach da, die Formel 1. Und diese Saison habe ich ein paar Mal gemerkt, oh wow, jetzt fange ich wieder an, mich mehr mit dem befassen. Und das Wochenende, das letzte, das war einfach schlicht ein Wahnsinn gewesen.
Unglaublich. Ich bin mit einem Onkel aufgewachsen, der selber mal noch Mechaniker war in den 70er Jahren. Also so anekdotisch irgendwo hingereist ist, Zeltweg, und dann hat er mitschrauben dort. Und dann habe ich in seinem Zimmer mal so Formel 1 Reifen entdeckt, und seither, dann bist du einfach angesteckt.
Eben, du kommst auch richtig draus.
Ja, nein, das will ich jetzt nicht behaupten. Ich beschäftige mich ein bisschen mit dem und verfolge es natürlich auch Jahr für Jahr. Und die Entwicklung jetzt dieses Jahr ist wahnsinnig spannend gewesen, weil man wirklich wieder Spannung gehabt hat und nicht einfach nur ein Prozessionslauf jedes Mal, dass du gewusst hast, jetzt gewinnt der wieder der im besten Auto. Und das bis zum Schluss. Also 22 Rennen, 6400 Kilometer, und auf der letzten Runde wird das Ding dann entschieden. Und für mich eigentlich nicht mit einem guten Ausgang, weil ich zwar lustigerweise die Halbsaison für den Max gewesen bin, weil ich wählen habe, dass die Spannung da bleibt und entsteht. Und am Schluss aber haben wir sagen, wie sich der zum Teil aufgeführt hat. Aber ich muss sagen, die anderen machen es nicht besser. Nur habe ich dann gemerkt, ich bin tatsächlich auf der Seite von Hamilton. Dort habe ich es dann gemerkt. Und ich habe auch gemerkt, am Schluss, die ganzen Entscheidungen, egal was passiert, egal wie schwammig die Paragraphen sind, es geht eigentlich nur darum, für wer das du bist. Ja. Und dann ist es dir egal, ob der Rennleiter recht hat oder nicht. Du bist einfach Gegner, wenn es nicht für deinen Liebling entschieden wird.
Die Einfachheit vom Fernsehen hast du da erlebt.
Wahnsinn.
Und wie bist du denn vorne, bist du nie auf Hamiltons Seite gewesen, in den letzten Saisons?
Doch, eigentlich immer, aber...
Ah, und Max hat ihn dann abgelöst.
Es ist relativ emotionslos abgelaufen, weil man einfach gewusst hat, im Mercedes hat es zwei Leute. Das ist der Hamilton und der Valtteri Bottas. Und der Bottas ist mehr oder weniger ganz klar Nummer zwei. Und der Hamilton hat keine Konkurrenz. Und dann ist langsam der Max aufgekommen, man gehofft hat, ja, er muss stärker werden, aber bitte nicht so gut, dass der Hamilton nicht Weltmeister wird. Und jetzt, im letzten Jahr, ist dann doch die Hoffnung da gewesen, jetzt könnte mal noch etwas anderes kommen.
Du hast jetzt mega geschwärmt, weil du Fan bist und weil du im Zimmer von deinem Onkel einen Reifen und so weiter, alles schön. Aber es hat ja gleich ein Problem, finde ich, die ganze Sportart. Jetzt in dieser Saison, finde ich, ist es mir manchmal so gegangen, dass ich rauskommen wollte und ich bin nicht rausgekommen. Und das ist, finde ich, immer ein schlechtes Zeichen in einer Sportart.
Es müsste eigentlich relativ einfach sein, dass man sieht, wer gewinnt, und der gewinnt dann auch. Ja, und alles, genau. Was nachher passiert, ist überflüssig, finde ich auch. Wir kommen später dann noch auf das zurück, auf das Regelwerk nämlich. Und zu dem Regelwerk haben wir unseren Formel 1-Experten Roger Benoit, der immer noch in Abu Dhabi ist. Nicht gerade live dabei, aber mit einer Sprachmitteilung, die er uns geschickt hat. Eben zu dem Thema Regeln, Rennleitung, Michael Masi, der Australier, der negativ aufgefallen ist. Dort erzählt er uns dann noch etwas dazu. Aber du hast auch noch etwas mitgebracht.
Ja, ich habe mich einlesen, wenn ich weiss, dass ich zu einem Formel-1-Experten im Podcast gehe, dann muss ich meine Hausaufgaben machen. Ich habe sehr viel gelesen, logischerweise jede Silbe, die Roger Benoit geschrieben hat. Und dann bin ich aber noch über einen Artikel gestolpert, wo mir auch gefallen hat, Philipp Schneider in der Süddeutschen. Ich glaube, diesen Text müsste man so ein bisschen zum Schulstoff erklären. Weißt du, so wie die schwarze Spinne, die Leiden des jungen Werthers und so, müsste noch der dazukommen, weil es ja eigentlich wirklich geschichtsträchtig war, was wir erlebt haben. Und der hat das so schön aufgeschrieben. Ich tue ein bisschen zitieren, du kannst mich bremsen, wenn es dich langweilt. Oder ich sehe, wenn du einschlafst. Ich also. Das Wunder erschien 6 Runden vor dem Ende des mit großer Spannung erwarteten Saisonfinals der Formel 1. Das Mirakel manifestierte sich in Form der Nase eines Williams von Nicola Latifi. Der Franzose bohrte sie tief in die Bande am Hafen von Abu Dhabi. Zum ersten Mal an diesem Rennsonntag, an dem man sich noch viele Jahre erinnern wird, rückte das leibhaftige Safety Car aus. Das Safety Car, habe ich schon mal schön gefunden, das Safety Car. Zahlreiche Teile mussten eingesammelt werden und Lewis Hamiltons Butterfahrt zum achten WM-Titel mit fluffigen 11 Sekunden Vorsprung vor Verstappen, dazu im schnelleren Auto, sie war plötzlich akut gefährdet. Wie ein Schatten fuhr nun Verstappen hinter Hamilton, der wiederum im Heck des Safety Cars lauerte. Runde um Runde drehten sie im langsamen Tempo um den Hafen und Verstappen lauerte wie eine Katze vor dem Sprung. 5 Runden noch zu fahren. 4 Runden, 3 Runden, 2, dann der Funkspruch. Safety Car Ending. Ernsthaft vor der letzten Runde? Soll ich aufhören?
Nein, ist gerade dort wunderbar.
Okay, Achtung. Ernsthaft vor der letzten Runde? Ja, ernsthaft. Kurz vor der letzten Umdrehung deaktivierte das Safety Car, tatsächlich seine Lichter. Das Rennen war damit freigegeben. Das bedeutete, eine verdammte Runde würde diese Weltmeisterschaft entscheiden. Die mit 22 Rennen längste der Geschichte und die erste seit 1974, in die zwei Fahrer punktgleich ins Finale gerollt waren. Was für ein Drama! «No, Michael, this is not right!» schrie Toto Wolff, der Teamchef von Mercedes, in sein Mikrofon. Er meinte Rennleiter Michael Masi. Der hatte zuvor Anweisungen erteilt, sämtliche zu überrundenden Autos vor WM-Rivalen für den Showdown aus dem Weg zu schaffen. Und Wolff wusste, Verstappen, er hatte Reifen, die 5 Runden alt waren, die von Hamilton waren 44 Runden alt. Hamilton trat mit einer Dampflok gegen einen Schnellzug. Hamilton hatte keine Chance.
Wunderbar.
Es geht noch weiter. Komm, wir lassen es. Ist aber gut, oder? Das
aber
können wir weitermachen.
Wenn man sich wirklich damit nicht gross beschäftigt hat und das liest, gut, du hast ein wunderschönes Hochdeutsch auch, wie du das vorlesest, Dramaturgie und Dramatik kommt wunderbar raus, um was es geht. Ich glaube, die Zuspitzung auf die allerletzte Runde und auch das Drama, das dahinter steckt, eben wegen der Ausgangslage, schimmert da durch, weil der Verstappen nicht unbedingt ins Ziel kommen, der Hamilton aber schon. Ja. Darum hat auch bei den Attacken vom Hamilton gegen den Perez zum Beispiel, Teamkollege vom Verstappen, der konnte den Hamilton aufhalten, weil er auch gewusst hat, der darf nichts riskieren. Und der Verstappen selber, der gewusst hat, der darf nichts riskieren, wenn wir beide rausgehen, dann habe ich gewonnen. Das war so ein bisschen wie ein Schatten über dem Rennen. Ja. Man hat das permanent gewusst. Und auch bei den Boxenstopp. Der Hamilton hat gewusst, wenn ich gehe Reifen wechsle, dann bleibt der draus. Und ja. Diese Ungewissheit, darum hat er gesagt, ich bleibe einfach draus, dann bin ich erst. Mhm. Egal, was nachher passiert. Umgekehrt hast du nicht gewusst, wenn du an die Box gehst, kann es sein, dass das Safety Car früher reingeht, dann hast du vielleicht die gleiche Runde verloren. Oder bei dem Virtual Safety Car ist das Risiko besonders hoch gewesen, von der Hamilton reinzugehen. Und der Verstappen hat zweimal zusätzlich können Reifen wechseln. Also der hat den Vorteil immer auf seiner Seite gehabt, falls es sollte zu einem Boxenstopp kommen oder zu einem Safety Car Boxenstopp.
Du hast ja schon etwas gesehen und gehen im Sport. Wie epochal ist für dich das Finale von dem letzten Wochenende? Eben wird das so in den Geschichtsbüchern ein ganzes Kapitel haben oder ein Abschnitt?
Es gibt so Ereignisse in der Geschichte der Formel 1, wo einem einfach bleibend, ob man es live gesehen hat oder nicht, das sind die Senna Prost Senna 89-90 in Suzuka, wo sie sich gegenseitig abgeschossen haben, wo die FIA noch eingegriffen hat zum Teil. Dann Schumacher ganz sicher, Regazzoni, Fittipaldi 74, schmiert viel zu weit zurück, das habe ich nicht, also so nicht mitgekriegt als Drama, aber ich glaube, die Ereignisse bleiben stehen. Nur das ist für mich jetzt nochmal eine Steigerung vom Ganzen, weil heute alles einfach viel exakter dokumentiert ist auch. Heute kriegst du den Boxenfunk mit, wie die Teamchefs mit dem Rennleiter diskutieren. Hat es früher alles nicht gegeben. Es war alles hinter der Kulisse gewesen. Und ich muss sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht gewesen, dass man es nicht mitgekriegt hat, weil das Licht, wo sich die Formel 1 jetzt reingetaucht hat mit den ganzen Diskussionen und dem Bazar zum Beispiel von Jeddah, Saudi-Arabien, wo der Rennleiter quasi Red Bull das Angebot gemacht hat, sind ihr einverstanden, wenn wir euch keine Strafe geben, ihr geht dafür den Platz zurück, geht meiner Meinung nach nicht, das will ich gar nicht wissen. Ich will klare Linien, ich will wissen, der, der vorne ist, der gewinnt und nichts anderes. Und was interessant ist, und ich glaube, da können wir dann bald mal Roger Benoit noch zuschalten, etwas erzählt zu dem Rennleiter. Die ganzen Regeln scheinen mir auch nicht klar zu sein. Also es gibt einen Paragraph zum Safety Car 48.12, der wird aber quasi kalt gestellt durch den Paragraph 48.13, wo eigentlich genau das Gegenteil behauptet.
Ich bin froh, kommst du auch nicht raus? Ich habe wirklich gemeint, hey, ich bin zu dumm für das, oder? Und die ganze Rolle von dem Michael Masi, dass man einfach mit dem kann dealen kann, das finde ich wirklich höchst grenzwertig. Das macht es schwierig. Das Gleiche ist ein weiter Weg vom Automobilsport zum Kunstturnen. Aber dort ist auch immer so das Kampfrichter-Ding, oder? Die haben ihre Meinung, die mögen eine Athletin besser oder die Grazile besser als die etwas kräftigeren und. Mhm. Und das gibt auch dort immer Diskussionen. Und jetzt haben wir das in der Formel 1 plötzlich auch, dass man da quasi an einen grünen Tisch funken
kann. Völlig unnötig. Das kommt daher, dass die Rennstellen einfach viel zu viel Einfluss haben. Also, sie wissen natürlich, wir bestimmen eigentlich, was durchgeht, weil wenn wir nicht mitmachen, das sind die Grossen, seit ein paar Jahren Mercedes, Ferrari sowieso, Red Bull auch einen riesen Einfluss, dank der Finanzkraft, die sie haben. Und die sagen mehr oder weniger, was durchgeht. Und wenn die Einfluss nehmen wollen, dann nehmen sie auch Einfluss. Und die Formel 1-Organisation selber muss dann denen quasi hinterher tanzen. Finde ich eigentlich eine schwache Position. Die Regeln müssen so sein, Safety Car ist immer genau gleich, ob das im ersten Rennen ist, in der zweiten Runde oder im 22. Rennen, in der letzten Runde. Es gibt nur eine Regel und die heisst, entweder überholen alle oder niemand. Das hat man mal abgeschafft. Excuse, dass niemand überholen darf, dass man nämlich die Reihenfolge sehen wird, die tatsächlich ist im Rennen. Also die Überrundeten überholen sich zurück und wenn es losgeht hinter dem Safety Car, hast du 1, 2, 3, dass die sofort wieder gegeneinander fahren können. Genau. In dem Fall haben nur die zwischen denen gewesen, dürfen überholen. Das hat es noch nie gegeben. Also ist das eine Interpretationsfrage nachher, was darf denn der Mann sein, oder? Und da hören wir schnell am Roger Benoit zu.
Hat der Rennleiter Michael Masi einen Fehler gemacht? Nun, der Australier hat sicher nicht ganz nach dem Regelbuch gehandelt, aber er ist auch in Panik geraten, weil ihm die Zeit ausgegangen ist. Er hat unbedingt ein grosses Finale wollen. Und so hat er die 5 Autos, die zwischen Lieder Hamilton und dem Verstappen gewesen sind, also der Norris, Ocon, Alonso, Vettel und Leclerc, sich zurückrunden lassen. Die sind dann am Hamilton und am Safety Car vorbeigerast. Aber da sind irgendwo auf der Strecke auch noch der Ricciardo, Stroll und Schumi gewesen. Die haben sich dann nicht mehr können zurückrunden dürfen. Und so ist der Neustart für die letzte Runde sehr umstritten gewesen. Über das Regelwerk von der Formel 1, so dick wie die Bibel, wird schon seit Jahrzehnten diskutiert, aber es kommen in diesem Hightech-Sport immer mehr Seiten dazu. Der absolute Regelkönig ist übrigens der Alpha Sauber Sportdirektor Bea Zehnder. Er kennt das Monsterwerk sicher besser als der Michael Masi. Ist der Max Verstappen ein verdienter Weltmeister? Eine Frage, die natürlich viele Emotionen beinhaltet. Aber aufs Jahr raus gesehen, hat der Holländer den Titel sicher verdient. Aber wenn einer erst 11 Kurven vor dem Ziel das erste Mal in Führung geht, dann hat er einen Lotto-Sechser kassiert. Und der hat ihm die Renngöttin in Form vom Latifi-Crash geschenkt. Klar auch, dass der Hamilton nach einem solchen Finale traurig, wütend und enttäuscht war.
Danke, Roger, dass du uns schnell erhellt hast mit deinem Fachwissen. Was man noch gehört haben, sehr interessant am Schluss. Der am besten daraus kommt bei dem Regelwerk, ist unser BA 10er von Sauber. Also wirklich ein monumentales Werk, wo man sich Zeit nehmen muss, um das zu studieren. Aber Steffi, das ist ja eigentlich nicht der Sinn davon.
Und wenn sich sogar der BA 10er darüber aufregt, was er ja macht, dann sagt das auch sehr viel aus. Oder ich glaube, im Sport geht es ganz fest um Nachvollziehbarkeit von Regeln, von Entscheidungen. Ich glaube, nicht darum sind so die Ursportarten ganz simpel irgendwie. Ein Stein weit rühren, irgendwo plumps da runter, Messband holen, messen, gewinnen, zweite, dritte. Und wenn es so komplex ist, dass ein Normalsterblicher das nicht mehr nachvollziehen kann, dann ist es nicht mehr lustig, weil dann fühle ich mich als Zuschauer dumm und das ist schlecht.
das ist nicht das, was du willst. Du hast auch die Möglichkeit, in der Formel 1 geht's, grundsätzlich geht es um Zeit. Wer ist schneller als der andere? Und die Einheit hast, erstens mal die Tour, die läuft in der Qualifikation, da siehst du wunderbar, der ist schneller als der andere. Der Unterschied auf der Piste sieht niemand. Also die sind alle etwa gleich schnell. Das ist wie beim Synchronschwimmen. Sie sind alle synchron. Ja. Nur der Fachmann sieht tatsächlich, wer noch synchroner ist als der Rest. Aber im Rennen ist es wunderbar, der, der zuerst über die Ziellinie fährt, der muss einfach gewinnen. Mhm. Dann will ich nicht 4 Stunden warten, nachher, bis ich erfahre, ja, aber dort hat der das falsch gemacht. Darum muss auch im Rennen sofort eine Entscheidung kommen. Und wenn man hört, dass der Roger jetzt sagt, der Roger Benoit, dass der Masi hat wollen, dass es noch eine Entscheidung gibt und dass das Rennen nicht hinter dem Safety Car endet, dann muss ich sagen, Bullshit. Weil es ist mir gleich, hinter dem Safety Car oder nicht, aber jetzt eine Entscheidung und nicht nachher noch Protest und Diskussionen, dann sollen sie das auf der Strecke noch, dann müssen sie halt die Regeln noch mal ändern. Verschlanken das Reglement, weniger Regeln und halt auch mal damit leben lernen, dass es Unfälle gibt. Ich meine, wenn man sieht, wie die rumfahren, mit welchem Tempo, mit welchem irrwitzigen und die Verzögerungswerte, die die Kerne haben, das muss ein Umfeld geben. Und das ist Rennsport. Mittlerweile kann man sagen, es ist so sicher geworden, es kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Also wenn der Grosjean, wo es durch die Leitplanke gequetscht hat, das Auto halbiert, dann brennt er noch eine halbe Minute, nachher einfach über den Zaun hüpft und davon läuft, muss ich sagen, ja, yeah, gut gemacht. Mhm. Wirklich gut gemacht. Sicherheitskonzept stimmt. Aber dann lassen sie doch fahren, um Himmels Willen. Und nicht, wenn einer mal einen anderen abdrängt, sofort mit Strafen kommen. Rennunfall, Pech kann, musst halt aufpassen.
Was passiert denn jetzt mit dem Michael Masi? Oder? Der ist zu seinem Job gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Bleibt der?
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Der hat so viel Schaden genommen jetzt. Den musst du eigentlich ersetzen. Da muss irgendeine Figur kommen, die mehr Ausstrahlung hat und irgendwo durch den Respekt genießt von allen oder auch nicht. Entweder so oder so. Entweder muss er total vom Fach sein oder er muss einer sein, der riesen Ausstrahlung hat, aber nicht so vom Fach ist, der dann einfach sagt, hey, Jungs, ich kann die Regeln durchlesen und sage einfach nachher, was los ist. Ich muss gar nichts mehr interpretieren. Das müsste eigentlich das Ziel sein. Weil die Gummiparagrafen kannst du interpretieren. Safety Car, ich meine, da ist noch Linguistik zum Einsatz gekommen. Was heisst denn Any Cars Overtake? Ja, nein, es heisst, eigentlich heisst es, es müssen alle vorbei. Ja. Und in der nächsten Runde drauf geht es weiter. Und das hat bedeutet in der 58. Also dann wäre das Rennen fertig gewesen, hinter dem Safety Car. Das wäre meiner Meinung nach, gut, weil ich von der Hamilton bin, die richtige Lösung gewesen. Aber du kannst nicht von einem Rennen auf das andere die Regelungen aufweichen, nur weil es einmal wichtig ist und einmal nicht. Ich glaube, das ist das, was die Leute auch verwirrt und verrückt macht.
Du hast so ein Feuer, oder? Wenn jetzt du das mit dem Fernsehen noch würdest loswerden und dich würde ins Spiel bringen bei der FIA, würdest du annehmen, wenn sie dich anfragen würden als Ersatz von Michael Masi?
Das würde ich machen, allerdings nur unter der Bedingung, dass ich vor jedem Rennen darf, selber mit dem Safety Car mindestens 10 Runden drehen.
Das fände ich geil.
Das war super. Ich habe mal ein Interview gemacht mit dem Bernd Mailänder. Ich weiß nicht, das Rennen in Spanien, ich glaube Valencia war das. Und dann habe ich gefragt, das ist schon cool, oder, vor dem Feld herfahren. Er hat gesagt, ja, aber ein riesen Druck, oder? Weil er gibt Vollgas, hat er schon ein paar Mal gesagt, ein Interview ist ein alter Hut, aber beeindruckt mich immer wieder. Er mit seinem Rennfahrer ist er können Vollgas, schwitzt, dort und hinten fahren Schlangenlinien zum Treifen warm behalten. Aber er hat gesagt, das ist natürlich eine Rakete, die ich da unter dem Hintern habe. Damals ist es noch ein Mercedes AMG SLS GTI, was sie war, eine Riesenbombe.
Ich bin mal in einem BMW Safety Car da beim Formel E-Rennen mitgefahren. Das war vielleicht nicht ganz so schnell, ich weiß nicht. Aber ich weiß nur noch, ich habe fast einen Kran gebraucht, dass sie mich nachher wieder zu dem Karren ausgebracht haben. Also vielleicht wirst du einmal reinsitzen und gar nicht mehr rauskommen.
Es ist, glaube ich, tatsächlich etwas, eine ganz andere Welt. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Film Le Mans 66 gesehen hast, wo der Carroll Shelby, der Henry Ford II mitnimmt auf der Testfahrt im Ford GT, wo sofort, kaum ist es losgegangen, ist er sofort in einer anderen Welt gewesen. Also nichts von ein bisschen Autofahren, sondern einfach Schock pur.
Ja. Und das war lustig, der ist mich dort bei MySports abholen in Erlenbach, also Seestrasse, 60er-Zone. Und ich habe gemerkt, der kann gar nicht normal fahren. Die grösste Strafe, der gute, war einfach gewesen, so in der 60er-Zone fahren. Das muss schrecklich sein.
Formel 1 haben wir abgehandelt, sauber und glatt. Also ich glaube, niemand kann uns vorwerfen, wir seien nicht engagiert gewesen und interessiert und ganz vom Fach sind wir beide nicht. Aber ich glaube, das haben wir gut überdünkt, indem wir uns einfach Mühe gegeben haben, um uns zu informieren.
Ja, und wenn mir je jemand gesagt hätte, dass ich in einem Podcast fast 20 Minuten über Formel 1 rede, ich hätte gesagt, never ever.
Darum wechseln wir jetzt das Thema und gehen zum Fußball. Da hat es nämlich einen gegeben, der die Chance hatte, zum mitmachen. und das nicht wollte. Der Herr Esposito vom FC Basel in der Europa League, glaube ich, oder ist es Conference League, ich komme da nicht ganz raus. Nach der Champions League ist einfach, einfach Grauzone.
Ja,
gegen Karabach hat sie noch nie gewechselt, weil er gesagt hat, ich nicht. Ich komme nicht.
Es war ihm zu spät, es war ihm zu kalt, er hat gefunden, nicht mit mir. Es ist noch brutal, oder? Ein junger Mann, der wahrscheinlich eine Wahnsinnskarriere vor sich hat, der so etwas macht. Ich meine, du hast Mannschaftssport gemacht, ich auf bescheidenem Niveau Mannschaftssport gemacht. Das macht man doch einfach nicht. Ich habe mich wahnsinnig genervt über den. Ich kenne ihn nicht einmal persönlich, aber er hat mich genervt.
Ich kann mir es einfach nicht vorstellen. Das ist das, was du gerne machst, erstens einmal. Und dann machst du es als Profi. Also es ist dein Beruf. Das heisst, du verbindest das Angenehme mit dem Nützlichen. Und dann kriegst du die Chance zum Spielen. Und dann machst du es nicht. Du verweigerst dich. Ist das ein Protest gegen vielleicht nicht in der Startformation stehen oder grundsätzliche Unlust in einem so einem, weiß ich, was ist doch noch ein wichtiges Spiel von der FC Basel? Also man musste gewinnen.
Ja, aber vielleicht war es einfach egozentrisch gewesen, oder? Der denkt im Moment nur an seine eigene Situation, da kann ich nicht mehr viel gewinnen und eben, es ist kalt und es ist mühsam. Wahrscheinlich ist da noch ganz viel jugendlicher Übermut, oder? Dem jungen Esposito haben wahrscheinlich schon ganz, ganz viele Menschen gesagt, hey, du bist ein Mann, du wirst mal richtig gross rauskommen. Sie steht dort beim FC Basel, findet wahrscheinlich so, ja, jetzt mache ich dort mache ich meinen Job, aber er wäre eigentlich zu höherem berufen. Man hat ihm das bestimmt gesagt. Und dann merkst du auch, was mit diesen Jungs abgeht im Fußball, oder? Da lockt die grosse Welt, der grosse Kohle, der ganze Clan, Berater und so weiter, hofft für dich, dass du seinen Olymp aufschaffst. Und dann vergisst du vielleicht manchmal, dass deine Aufgabe dort einfach ist, egal, ob sie den weiss ich, wie viel der 95. Minute ist. Wenn der Chef sagt, geh rein, dann gehst du einfach rein. Fertig.
Ich muss vielleicht noch schnell vorausschicken, dass nicht alle wissen, woher der kommt. Das ist ein 19-Jähriger, der eigentlich in der Serie A beschäftigt ist. Wenn es mir recht ist, bei Inter Mailand, genau. Ausgelehnt an FC Basel, um sich eben dort weiterentwickeln. Das ist der Gedanke, oder? Und ja, dann, am Schluss habe ich gedacht, bin ich jetzt zu hart gewesen mit dem? Haben wir dann überlegt, irgendwie zeigt der ein gewisses Maß an Individualismus noch, an Widerborstigkeit, an Eigenständigkeit. Nicht alles ist konform. Vielleicht ist das Ganze ein guter Typ, genau darum, weil er nicht genau gleich tickt wie alle anderen und hat darum die Chance, sich eben auch irgendwann mal so weit zu entwickeln, wie andere vielleicht nicht kommen, weil er genau nicht so tickt wie die anderen. Nur im Moment sieht er einfach wahnsinnig schlecht aus. Ja. Und ich glaube, Patrick Rahmen, der ja ein Mann ist, der einen grossen Horizont hat beim FC Basel, hat sich recht schwer getan, um das zu verarbeiten. Und hat meiner Meinung nach aber den richtigen Ton getroffen, dass man mit dem reden muss, klar, aber man muss ihn auch nicht verdammen. Also ich finde, da musst du immer schauen, was ist das Potenzial von dem?
Genau, und er hat jetzt unterdessen Entschuldigung gesagt, und das wird ein riesen Lehrplatz für den gewesen sein, der wahrscheinlich wichtig ist für den ganzen weiteren Verlauf von seiner Karriere, da bin ich überzeugt. Und eben, wie du sagst, man darf das auch nicht überbewerten. Ich glaube, das ist ja eben viel jugendlicher Leichtsinn. Und ich glaube, wenn wir da reden, das sind ja fast elterliche Gefühle, die ich in so einem Moment habe, wenn wir über einen Teenager reden, der einfach eine Fehlentscheidung trifft. Oder? Da darf man wirklich dem nicht das lang nachtragen. Aber ich wette, die Episode wird ihm immer wieder um die Ohren gehauen werden im weiteren Verlauf von seiner Karriere. Aber du hast etwas wichtig angesprochen, oder? Wir als Medium sowieso. Wir haben ja eigentlich gerne die kantigen Typen. Und ich würde noch ein paar mehr nehmen, die jemand mal so einen liefern. Es unterhaltet uns und schlussendlich ist für mich der Sport Unterhaltung.
Ja, alles, was aus der Reihe tanzt, ist für uns eine Geschichte wert. Für uns war es auch Geschichte wert, dass er nachher gesagt hat, wir sind schuld, weil wir darüber berichtet haben. Das quasi, das stimme gar nicht, das Fake News erfunden, böse Menschen, oder? Auch das ist eine Reaktion, die man eigentlich verstehen kann. Man nimmt es als Journalist natürlich nicht gern hin, weil es einfach nicht stimmt, auch schlussendlich. Das ist dann aber auch korrigiert worden. Und dann muss man vielleicht mit einem Augenzwinkern auch zurückschauen und sagen, okay, junger Mann, aber so nicht, aber zeige uns jetzt, dass es auch anders geht. Was auch anders geht, ist Natur Energy Challenge in Visp. Die wäre nämlich ursprünglich gedacht gewesen, um mit vier Mannschaften gespielt zu werden. Norwegen, nein, zuerst Russland, müssen wir sagen. Russland, Lettland, Slowakei und Schweiz. Dann hat zuerst die Russen abgesagt. Die Norweger sind eingesprungen. Die Norweger haben, wir nehmen heute am Dienstag auf. Gestern darf ich sagen, ist die Absage noch gekommen, Montagabend. Mhm. Und dann hat man sich organisiert. Jetzt spielen die Lettland, Slowakei und Schweiz und Lettland und Slowakei spielen am Mittwoch gegeneinander und die Schweiz spielt dann nachher am Abend jeweils gegen die beiden Gegner. Jetzt mal von der Meta-Ebene aus. Grundsätzlich ist es nötig, dass man das Turnier jetzt spielt, wenn man mal vom Sportlichen abgesehen.
Eben, vom Sportlichen her völlig klar. Es braucht die Hauptprobe, es braucht nochmal einen möglichst ernsten Kampf. In dieser ganzen Pandemie-Thematik ist es natürlich grenzwertig. Sobald Flugzeuge voll Menschen hin und her kutschiert werden, von einem Land ins andere, birgt das einfach im Moment das Risiko. Ich verstehe aber auch, oder, im Wissen, dass die Olympischen Spiele durchgeführt werden, muss der Patrick Fischer einfach irgendwo können seine Testläufe machen können. Entsprechend verstehe ich natürlich auch, wenn man versucht, irgendeine Normalität herzubringen. Aber wie weit her das ist mit dieser Normalität, sehen wir jetzt, wenn die Norweger dann gestern müssen absagen, dann ist das einfach ein Zeichen.
Stimmt einfach etwas nicht, oder? Und ich glaube, man muss schauen, dass man auch als Schweizer Hockey-Nazi, wo sehr hohe Popularität, grosse Popularität geniesst, zu Recht auch, das letzte, wo man gegen Deutschland verloren hat, hat ein bisschen einen Einbruch erlitten, aber immer noch auf einem guten Niveau und ich glaube, auch mit einer Philosophie, wo der Schweizer Eindruck macht und sie beeindruckt auch. Allerdings, man sollte das Blatt auch nicht überreizen. Ich glaube, im Moment ist das Verständnis oder die Bereitschaft, um so etwas zu verstehen in der Bevölkerung, nicht sehr hoch. Also man kann dann schon kommen und sagen, ja, wir müssen noch Sichtungstermin haben, bla 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 und so weiter. Dann kommen die Nordamerikaner und sagen, nein, müssen wir nicht. Wir können nämlich einfach auch die Turniere spielen, ohne einen einzigen Vorbereitungsmatch. Und bei denen geht es auch. Natürlich kann man die nicht immer eins zu eins vergleichen, weil die meistens in der NHL tätig sind, wo halt noch eine andere Leistungskultur herrscht. Nur im Moment, ich muss sagen, ich hätte jetzt gesagt, wissen Sie was, wir verzichten auf die Challenge, wir machen unser Trainingslager dort unter sicheren Verhältnissen. Kein Risiko, dass Externe reinkommen, kein Risiko, dass die angesteckt werden oder wir angesteckt werden. Verzichten auf das Turnier, machen unser Trainingslager und gut ist. Ich ehrlich sagen.
Ich glaube, es wäre in dem Moment sinnvoller gewesen, aber logischerweise verstehe ich dann auch, was der Verband für Ideen hat, um noch mal eine Bühne haben, noch mal von sich können reden machen. Aber ich glaube, im Moment wird das so, wird man mit Argusaugen beobachtet und auch da eben, ist dann nicht fern, dass auch Wertungen reinkommen und die Leute finden, warum machen die das? Also, ich glaube, es ist zentral, was du sagst, man muss schauen, hat es noch einen Nutzen oder ist es im Moment dann eher einfach nur potenzielle Schaden, den man anrichten kann. Jetzt hoffen wir mal, dass die Covid-frei bleiben in diesen Dingen. Das wäre das Schlechteste, wenn so etwas jetzt noch passieren würde. Fingers crossed.
Wir hoffen das Beste. Das machen wir eigentlich immer. Und vor allem, wenn live im Fernsehen etwas passiert, dann hoffen wir noch mehr, dass es gut geht. Du hast eine Riesenerfahrung, wenn es darum geht, vor der Kamera zu stehen. Weißt, was passieren kann und was nicht passieren sollte. Was sicher nicht passieren sollte, ist Banner bei der Ziehung, zum Beispiel in der Champions League, wo man genau das macht, was man nicht machen sollte, obwohl man eigentlich weiss, dass man es nicht machen sollte. Also es ist nicht eine Banner, die aus dem Nichts kommt, sondern man hat gewusst, die dürfen nicht in diesen Topf, oder? Mhm. Also wir reden von
wo man der UEFA-Ziehung gestern.
Man United und was war es genau? Nein. Doch.
Schau, ich bin froh gewesen, hat es jemand anderes erklärt, als ich mit Blick TV reden zu dieser ganzen Geschichte. Oder? Das ist so ein scheiß Moment, Entschuldigung für das Wort. Du hängst an einer, also es hat einen externen Datenlieferant und die Topfzuteilung ist einfach falsch gelaufen, mal per se. Nachher ist das für den guten Herr Generalsekretär eine grosse Bühne, wahrscheinlich seine grösste Bühne, die er jeweils hat, der Moment, wo man die Zeug macht, wo er leitet. Und dann kommt der erste Fehler, oder? Nachher meinst du, okay, immerhin, ich habe es gerade gemerkt, dann kommt der zweite Fehler. Ich meine, das ist wie, es gibt nichts Schlimmeres als das, oder? Und wenn man das in einer kleinen Liga hat, erinnerst du dich noch an den Göpp-Zeig mal im kleinen Schweizer Eishockey-Göpp, Willi Vöcklin, Blut geschwitzt, oder? Seich passiert, falsche Mannschaft gezogen und so.
Also Freiburg ist dort noch gezogen worden, obwohl die schon ausgeschieden sind.
Genau. Falsches Zettel im Kügeli, Punkt. Und schon ist es passiert, oder? Das ist kleiner Schweizer Göpp. Kann mal passieren, hat man ein bisschen gelacht in der Szene, aber ist so ein bisschen ein Aufreger in der Bubble gewesen. Aber da, die UEFA, oder, wo ohnehin schon Target ist, man schaut immer, was die machen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsblamage und es tut mir leid für die im Hintergrund. Oder? Ich glaube, der Typ wird poltert haben gestern, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Aber was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Sie haben ja immer Juristen dort, Notar, haben sie dabei, die dann noch vorgestellt werden, Namen, Titel und Funktion. Und Funktion ist meistens, wird dann noch erklärt, der schaut, dass nichts schief läuft. Ja. Und trotzdem läuft es schief. Was machen denn die dort? Schauen die gar nicht her, weil die einfach so froh sind, dass sie dabei sind. Und einfach denken, ja, es geht eh alles gut.
Weißt du noch, bei den Fernsehsendungen, die es auch mit Geld zu gewinnen gab, Unterhaltungssendung, hat es doch immer einen Jurist gehabt, der immer in einem biederen Schöpfli irgendwo an einem Tisch gekocht ist. Und der musste sagen, jawohl, das Los ist gut. Und nachher hat man den Gewinn können auszahlen. Und die sind ja auch so eigentlich da, oder? Aber sobald du dann Technik im Spiel hast, ich verstehe nicht recht, warum sie das Ganze nicht quasi analog gemacht haben. Ich glaube, analog wäre das safer gewesen. Da hättest du dreimal kontrollieren können. Haben wir wirklich alle, ist alles richtig, was wir da machen? Ich glaube, in dem Moment Live-Technik zu haben, das ist recht brutal. Also jetzt mit meinem Halbwissen, was man da jetzt sagt, due to technical problems, hat man dann erklärt und so. Wenn es wirklich ein Datenlieferant gewesen ist, dann frage ich mich eben, warum in so einem Moment nicht analog gehen. Wäre irgendwie gescheiter.
Anspruch.
1-4-0-6-1-4. Das sind das Resultat von Borussia Mönchengladbach. Man hat gesagt, es liegt an der Mannschaft und nicht am Trainer. Mag sein, dass man da in der Vergangenheit einen Haufen falsch gemacht hat und etwas verpasst hat. Bla bla bla. Aber die Resultate stehen. Kann sich der Adi Hütter noch heben in Gladbach?
Ich glaube, er kann sich mittelfristig nicht mehr heben. Es kommt jetzt eben zuerst der Vorwurf, quasi, die Mannschaft muss reagieren und so, aber nachher kommt es dann wie immer. Am Schluss ist gleich er der, der muss gehen.
Geht fast nicht anders. Oder?
Ja. Also, sind wir einig? Es ist nicht lustig.
Nein, es ist nicht lustig, aber er tut mir irgendwie auch leid. Er hat, glaube ich, etwas übernommen, wo man gar nicht richtig einschätzen konnte. Aber gleich, ich muss sagen, die Mannschaft hat Bayern geschlagen 5-0. Und nachher verliert sie 6-0 gegen Freiburg. Und das ist für mich als ehemaliger Sportler das Zeichen dafür, dass man dort selber nicht genau weiss, was läuft. Weil diese enormen Leistungsschwankungen, die kannst du dann zum Teil erklären mit Druck und kein Druck. Klar, wer gegen Bayern spielt, ist immer Aussenseiter.
Kann nur gewinnen.
Kann nur gewinnen und gegen Freiburg solltest du daheim gewinnen. Aber das sind Mechanismen, die Profisportler haben. Die sollten eigentlich können umgehen mit dem. Und wenn es dann derartige Ausschläge gibt. Gut. Clara Gut hat uns überrascht. Wir haben nämlich getippt, letzte Woche, was macht Lara in St. Moritz? Der Experte Gysi, Ski-Experte Gysi, jetzt kann ich wunderbar über ihn herfallen, weil er sich ja nicht verteidigen kann, hat gesagt, keine Chance, dass sie das Rennen gewinnt. Und was macht sie? Sie gewinnt das Rennen. Und da hast du es. Emanuel Gysi, und wir sind froh, dass sie nämlich am nächsten Tag bei dem Sturz nicht allzu schwer verletzt worden ist, hat wüst ausgesehen. Aber da sieht man einmal dort dann wieder, und so leid einem die Stürze tun, aber wenn der gestürzt passiert, dann siehst du mal, weil ein horrendes Tempo dahinter ist. Das sieht man sonst manchmal gar nicht mehr.
Das ist im Skirennen wirklich sehr schlecht zu erfassen und man meint dann immer wieder, die sind relativ nah bei uns als Hobby-Skifahrer. Und wenn du dann das siehst, merkst du, das ist eine andere Liga. Einfach. Zum Glück ist sie gesund.
Willst du mir mal etwas fragen, mein Sport?
Was soll ich jetzt fragen?
Du kannst mich fragen, was mit dem FCZ passiert ist. Weil auch dort muss ich will nicht schon wieder selber der sein, der auf Emanuel Gysi rumhackt.
Also Lausanne FCZ am letzten Samstag stolpert der nächste Grosse über Lausanne. Wir lösen auf. Die Gysi hat dort mal gesagt, ja.
Und ich natürlich als Anhänger vom FCZ dann gesagt, der FCZ pfeift auf Stolperstein. Und zwar auf sämtliche, die da kommen, egal woher dass die kommen. Und wer dort mitspielt und wer es schon geschlagen hat. Der FCZ ist jetzt einfach in einer riesen Form und die Form wird jetzt ja, es ist konserviert.
Konserviert? Und du meinst, sie werden dann Meister?
Ja, unbedingt. Wir haben mit unserem Sendeleiter Daniel Egli auch schon geredet und hat gesagt, wenn nicht jetzt, wenn dann, wir machen es.
Ich habe letztens Essen gehabt und ich bin eben mit Daniel Egli gesessen und es war so anstrengend gewesen, weil die Fanoptik ist so, es ist so schlimm. Hat er einen anderen, der neben zugehockt ist, der nicht so viel Ahnung hat von Fußball, hat er die ganze Fußballhistorie vom FC Zürich erzählt. Also Dani Egli, komm, benimm dich wirklich. Und das ist nicht objektiv, wenn du dich auf ihn beziehst. Das bringt
gut nicht
da in dem Experten-Podcast.
Ja, es ist absolut. Wir sind voreingenommen, wir sind blind.
Ja, lässt er eigentlich?
Weiß es nicht.
Okay, Gruß.
Ski, Marco Odermatt. In Val d'Isère. Das ist das Wohnzimmer von Lexi Pinturo, einem Franzosen, wo ich habe dem zugeschaut, wie der gefahren ist, der zweite Lauf. Wirklich schwierig gesteckt, der Mittelteil, die hat es ausgehebelt nach und nöcher, haben den Kurs nicht mehr können heben, wirklich schwierig zum Fahren. Und dann kommen die fahren wie verschiedene da durch. Und hast das Gefühl gehabt, Pinturo, wird schwierig. Noch besser fahren als der. Und dann kommt der Odermatt.
eine Wahnsinnszukunft. Ich glaube, über den können wir uns noch ganz, ganz oft freuen. Der ist ja auch so unbeeindruckt, hat man das Gefühl. Das ist etwas, wo dann schon sehr lässig ist zum Zuschauen. Und ich habe, also eben auch da wieder, du hast mich eigentlich eingeladen zu Themen, wo ich überhaupt nichts wirklich fundiert kann sagen. Aber der Odermatt ist gekommen und ich habe dort schon gefunden, was ist denn das für einen? Dann ist er noch frisch, wenn er redet.
Ja.
Wunderbaren Segen für uns.
Absoluter Segen. Und eben die Ausstrahlung, die er auch hat, die ist absolut sicher. Das ist das, was ich im Hirscher immer so bewundert habe. Egal wie schwer die Strecke war, du hast das Gefühl gehabt, der Kopf von dem bewegt sich nie. Das ist immer so ein Zeichen, wenn der Kopf ruhig ist und der Körper gleicht alles aus, bügelt alles aus, aber der Kopf ist immer völlig ruhig und fokussiert. Ja, und übrigens, zum eben nicht Experte sein, das ist ja meine grosse Stärke, dass ich eigentlich nicht richtig gut kann. Ich kenne mich überall ein bisschen aus, gut im Hockey kenne ich mich zwangsläufig ein bisschen aus, aber sonst interessiert mich eigentlich alles, aber ich kann mich nicht entschliessen, für was ich mich jetzt richtig will begeistern und mich auch drin reinfressen. Also ich liebe zum Beispiel Baseball, nur Baseball findet bei uns nicht statt. Ich muss mir immer Geduld, am 31. März 2022 ist Opening Day, dann spielen alle Teams, dann kann ich wieder schauen und mich wieder freuen, aber bis dahin muss ich mich mit alten Videos und so weiter und alten Spielen zufrieden geben. Du siehst, ich leide.
Machst du das wirklich? Du schaust alte Spiele?
Wow. Ich schaue zum Teil alte Spiele, ja, weil ich einfach wahnsinnig Fan bin von alten Pitchern, also die Werfer, die Technik. Ich habe selber Baseball, also Bälle daheim und versuche einmal die so zu heben, wie die werfen. Kannst die Bälle natürlich bei uns nie hinwerfen, weil das scheppert und tut, sind steinhart, aber es ist wahnsinnig interessant, wie die Bälle ins Ziel bringen, mit einer Präzision und mit einem Tempo. Da gibt es die schöne Geschichte von Randy Johnson, das ist der Big Unit gewesen, 2,10 Meter Werfer, hat überall gespielt. Der hat im Jahr 2009, glaube ich, eine Friedenstaube abgeschossen. Das Video hast du sicher auch schon gesehen. Voll im Flug verwutscht, die Taube löst sich quasi in einen Federball auf und gemessen wurde 99 Meilen Fastball, also 160 Stundenkilometer von einem Stein getroffen quasi und dann pfft, wahnsinnig faszinierend. Wenn man das auf YouTube anschauen, nicht sehr appetitlich, aber interessant.
Mhm, und jetzt wissen wir, was du Dino in seiner Freizeit so macht.
Das ist eigentlich traurig, he? Baseball schauen.
Nein, aber vor allem alte Baseball-Match schauen, das ist wirklich gross.
Ja, das ist irgendwie krank.
Aber schaust du auch IB gegen FCB? Weißt du, wie ich ein bisschen Tempo habe da?
Ja, genau. Endspurt haben wir gesagt, wieder nicht geschafft. Jetzt musst du mich daran erinnern. IB FCB schaue ich mehr oder weniger in der Hoffnung, dass es ein sauberes 0-0 oder ein 1-1 gibt.
0-0, 1-1. Ich sage 0-2. Basel Günd.
Gegen IB?
Ja.
Okay, wir nehmen dich beim Wort. Das wird natürlich aufgelöst. Und weil du nächstes Mal wahrscheinlich nicht da bist,
und dann lachen.
Fallen wir über dich her.
Genau, macht nur.
Wir hoffen, dass das passt hat und hoffen auch, dass wir weiterhin auf die geschätzte Hörerschaft treu dürfen zählen bei Spotify, bla bla bla, was sonst die Podcasts noch gibt. Ich weiß nicht genau, das erzählt einmal der Manuel Gysi, der kann das wunderschön aufzählen, was es die überall gibt. Wir danken am Roger Bönner, wir danken dir, Steffi Buchli, dass du eingesprungen bist. Und wunderbar gewesen, schöne Abwechslung, danke vielmals.
Gerne, tschüss.
Ade. We'll be right back.